zusammen und herzlich willkommen in der Energiezone, eurem Podcast für Energiestrategien und Energiegeschäftsmodelle. Ich bin Ilan, für alle, die mich noch nicht kennen, ich sag mal WLAN mit I, also so wie WLAN, nur mit I. Dr. Ilan Momba, einer der drei Gründer von ONU, ONU.Energy. Wir machen so B2B SaaS für die Energiebeschaffung bei großen Strom- und Gasverbrauchern. In Deutschland gestartet, aber europaweit. Und heute nehme ich euch mal mit auf einen kleinen Ausflug nach Friedrichshain. Also für diese Aufnahme war ich nämlich nicht im ONU-Office, sondern saß in der alten Prachtallee Ostberlins, der Karl-Marx-Allee, im Büro von UND ENSA. Also mit so einem UND-Zeichen, ENSA. Ich habe irgendwann mal gelernt, dass auf Englisch dieses Unzeichen Ampersand heißt. Also genau, Ampersand ENSA. Und mein Gast heute hat eine Geschichte, die ich ehrlich gesagt ziemlich faszinierend finde. So, er war vorher Vorstand bei einem der führenden Immobilien-Asset-Manager Deutschlands, also Finanzvorstand, als COO bei Union Investment Real Estate. Und dann hat er gesagt, ja, tschüss Konzernwelt, ich gehe jetzt in so ein 20-Leute-Startup. Und ja, es geht um Dr. Christoph Holzmann. Christoph ist seit Oktober letzten Jahres, also 2025, Geschäftsführer bei UND ENSA. UND ENSA ist ein Generalplanungsunternehmen, das energetische Sanierung von Wohngebäuden als One-Stop-Shop anbietet. Von der Wärmepumpe, muss man sich vorstellen, so von der Wärmepumpe im Keller bis zur PV-Anlage oder der Gebäudehülle auf dem Dach, alles aus einer Hand, und das in einem Sektor, der seine Klimaziele regelmäßig verfehlt und wo der Sanierungsstau gigantisch ist. Also richtig was zu tun. Ja, könnte man sich jetzt fragen, warum tauscht man einen Konzernvorstandsposten gegen ein Startup? Ich brenne auch für Startups, von daher kann ich das schon irgendwie ein kleines bisschen nachvollziehen. Aber ja, wie dekarbonisiert man den deutschen Gebäudestand nachhaltig und was macht das MIT mit Gebäudesanierung? Das klären wir jetzt. Ganz viel Spaß bei der Folge mit UND ENSA. Auf geht's, ab geht's, let's roll. Moin Christoph, danke für die Einladung hier in die Karl-Marx-Allee 90.
Genau.
Wir sind irgendwie im 9. oder 10. Stock oder so und haben einen total tollen Blick über den gerade grün werden. Was ist denn das? Der Friedrichshain-Park, oder?
Mhm.
Danke für die Einladung. Wo sind wir hier?
Wir sind mitten in Berlin und sind bei UND ENSA und bei UND MIKA. Das sind zwei Schwestern, beides Immobilienunternehmen, machen beide total spannende Sachen. Und ich bin jetzt seit einem halben Jahr dabei, aber fühle mich schon tief drin auf jeden Fall.
Cool. Und wenn ich das richtig gesehen habe, in deiner Vita, du bist eigentlich ursprünglich mal promovierter Betriebswirt, warst Vorstand bei, weiß gar nicht genau, wie man sagt, BEOS.
BEOS.
COO bei der Union Investment Real Estate. Das ist auf jeden Fall ein Name, der sagt sogar mir was. Und jetzt bist du hier in so einem 20-köpfigen Startup.
Genau.
Wer bist du und was machst du hier?
Ah, ja, spannende Sache. Also ich bin eigentlich Hamburger, bin inzwischen Berliner. Fühle mich halt hier wohl, macht Spaß hier zu sein. Bin eigentlich aus einer Journalistenfamilie, Werberfamilie, Texterfamilie, alle Leute des Wortes. Ich habe mich immer für Zahlen interessiert, das war manchen in meiner Familie suspekt, aber gut, haben sie dann toleriert, habe BWL studiert, habe aber vom Hintergrund eben einen sehr ökologischen Hintergrund, weil meine Mama war halt Mitarbeiterin der ersten Stunde bei Greenpeace, als das Anfang der 80er gegründet wurde, hat das Ganze mit hochgezogen. Ich habe in den 80ern schon viele Dokus sehen dürfen über das, was man eben halt in der Welt verbessern müsste. Habe auch immer, also wir durften dann auch freiwillig, unfreiwillig auch als Kinder immer schon demonstrieren gehen und so. Aber habe da halt eben viel mitgenommen. Und das hat mich halt trotzdem in meiner ganzen BWL-Zeit immer auch beschäftigt, wo ich dachte, wow, eigentlich müsste man damit was anderes machen mit den Skills, die ich halt habe irgendwie so. Und ich habe das auch ein paar Mal probiert irgendwie, aber lange Geschichte auf jeden Fall. Und bin jetzt da angekommen, wo ich denke, das ist halt eine gute Synthese zwischen halt BWL-Sachen, die ich halt gern mag, die mir Spaß machen, auch Technologiesachen, können wir ja nochmal drüber reden halt, die mir sehr viel Spaß machen und eben halt dem Gefühl, dass man irgendwas verändert in der Welt und irgendwas besser macht, auch wenn das ein langer Weg ist, auch wenn man das Problem nicht ganz lösen wird, dass man sagt, irgendwie bin ich Teil dieser Lösung und das fühlt sich halt gut an. Ne?
Ja.
Das ist ja wichtig, dass man das halt hat. Ne?
Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich auch ein Journalist bin als Podcast-Host. Ich würde sagen schon.
Unbedingt.
Dann habe ich quasi den anderen Weg gemacht. Ich kam sozusagen kein Exposure im Jugendzeitalter, als ich jung war. Hab dann erst Zahlen gemacht und bin jetzt irgendwie auch zur Hälfte nicht Zahlenmensch mit als Journalist. Aber geht ja nicht um mich, geht um dich.
Okay.
Wer du bist, hast du gesagt. Wenn du jemanden auf einer Party triffst, wie erklärst du deinen Job? Was in einem Satz, was macht und Ensa?
Das ist interessant. Wir versuchen, die Welt systematisch Stück für Stück besser zu machen im Gebäudebereich. Dann sagen Leute, was hat denn das damit zu tun? Dann muss man immer erklären im zweiten Satz, okay, Gebäude sind ein Großteil des Problems vom Klimawandel. Und dann sagen manche, warum denn? Dann sagt man halt wegen Heizung und wegen Strom. Und dann wird es ein bisschen bewusst, dass man sagt, oh, das ist ja Energie, die verbraucht wird und so. Und wahrscheinlich immer die sauberste Energie. Dann sagt man schon, aha, okay. Und dann kann man Leuten eben erklären, dass man Gebäude verändern kann. Das ist so die vierte Erkenntnis dann. Und dass wir eben halt dafür da sind, Wohnimmobilien zu verändern und da halt ein großes Rad drehen wollen einfach nicht.
Mhm.
Dass man sagt, dann sind wir auch eben nicht auf der ganzen Welt unterwegs, aber sind in Deutschland. Und das ist ja ein großes Land mit vielen Gebäuden. Sind wir halt da gut unterwegs. Da gibt's halt dann, wenn man so will, 24 Millionen Wohnungen, die da auf uns warten, in Mehrfamilienhäusern. Und
24 Millionen?
Ja.
Okay, nicht wenig.
Nee, und davon versuchen wir halt ein paar irgendwie zu drehen jedes Jahr.
Ja. Und dann habe ich auch gesehen auf dem CV bei dir MRIX. Was bedeutet das konkret und warum ist das vielleicht auch relevant für das, was du jetzt machst?
Muss man, glaube ich, ganz ein bisschen gucken, was wir hier als Setup haben. Also ich bin hier mit Andreas zusammen. Andreas ist der Founder und der ist halt Architekt. Der hat auch schon das Thema energetische Sanierung auch vor über 20 Jahren schon mal angefasst gehabt. Und ich bin halt irgendwie BWLer und komme eben eher von der Kundenseite, weiß also genau, was die Kunden brauchen. Und ein MRIX ist halt ein Mitglied von einem englischen Verband, der weltweit operiert. Und der hat gewisse Voraussetzungen, dass man da Mitglied irgendwie sein darf. Und dann hat man eben halt unter anderem darüber halt ein Riesennetzwerk, auch weltweit irgendwie bei den Kunden. Und ich bin halt in relativ vielen von solchen Verbänden drin, weil das eben aus meinem alten Job heraus 20 Jahre lang irgendwie halt eine gute Sache war. Nicht? Hat man sich gut ausgetauscht, Leute kennengelernt. Die Immobilienbranche ist ja sehr netzwerkgetrieben. Und von da aus ist das halt das, was ich hier unter anderem mit reinbringe.
Mhm.
Neben Finanzen und Technologie halt.
Ja. Und diesen Sprung in deinem CV, den finde ich besonders spannend, ja. Also, du warst vorher COO bei Union Investment Real Estate.
Mhm.
Einem Konzern, muss man ja sagen. Über 450 Milliarden Euro verwaltet der an Vermögen. Wenn ich das, wahrscheinlich ist die Zahl nicht ganz korrekt.
Im Real Estate-Bereich sind es halt 60 Milliarden gewesen, aber
okay.
In Summe über alle Mitwertpapieren und so sind es halt so viel, ja.
Warum hast du das getauscht? Warum bist du in Startup mit 20, also super Blick über Berlin, über das frühlingshafte Berlin, aber was hat dich dazu gebracht?
Ich glaube, ich muss einen ganz weiten Sprung nach hinten machen. Ich habe in 2001 mal meinen späteren Chef, der ist viel später mein Chef gewesen, mal gefragt an der Uni, was für ihn Erfolg war. Da war in 2001 schon ein wichtiger Projektentwickler oder ein bekannter Projektentwickler in Berlin. Und dann meinte er, Erfolg ist, wenn man sich für einen Weg entscheidet, und dann unterwegs offen bleibt für die Möglichkeiten, die sich ergeben und die dann ergreift.
Mhm.
Das heißt, man kann seinen Weg nicht komplett planen, das ist irgendwie nicht möglich. Man kann aber halt irgendwie dann sagen, okay, ich bin jetzt erstmal unterwegs, ich entscheide mich, das zu machen und guck mal, was unterwegs passiert. Also immer wieder ein bisschen anpassen. So als Startup würde man ja sagen, man adjustiert immer wieder, iteriert irgendwie so halt. Man guckt, dass man seinen Weg irgendwie halt findet. Und ich habe halt irgendwie im Kapitalmarktbereich angefangen, um halt viel zu lernen, habe dann gedacht, das ist nicht immobiliennah genug, habe das adjustiert, bin dann halt zum Fondsbereich gegangen, war ich viel näher im Immobilienbereich, bin dann zum Projektentwickler gegangen, war noch näher an der Immobilie, weil Immobilien mich interessieren, die brauchten auch gerade einen Fondsbereich, dann habe ich den mit aufgebaut so und dann ist das Unternehmen gewachsen, habe ich da Digitalisierung angefangen und so und das hat irgendwie alles so aufeinander eingezahlt, ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt sind wir groß geworden. Ich war 9 Jahre im Unternehmen, wollte was Neues machen, habe das Unternehmen auch verkauft gehabt. Also es war nicht mein Unternehmen, aber es war mein Job, das zu verkaufen. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, haben wir jetzt nächster Schritt. Wurde ich angesprochen, ich könnte mich bewerben bei der Union Investment. Da wurde ich halt hinempfohlen. Und dann habe ich gedacht, naja, das habe ich noch nie gesehen. Das ist ein großes Unternehmen. Mal gucken, wie das so läuft. Und ich hatte eigentlich einen krassen Transformationsjob am Anfang, wo es hieß, irgendwie, wir wollen halt viel mehr institutionelle Kunden haben, wir wollen viel mehr auch die Digitalisierung irgendwie hier reinbringen. Und das habe ich 2 Jahre gemacht und dann kam die Zinswende, dann haben wir plötzlich ganz andere Prioritäten gehabt. So. Und ich habe in der Zeit auch 2 Kinder gekriegt, bin gependelt von Berlin nach Hamburg irgendwie und meine Frau saß hier mit den 2 kleinen Kindern, hat mir dann Fotos vom ersten Schneemann geschickt und so,
ja.
Wo ich dann auch dachte, oh, beim ersten Schneemann hätte ich dabei sein müssen, das ist eigentlich nicht okay. Und habe dann immer gedacht, okay, nach 4 Jahren habe ich den Vertrag zu Ende gemacht und habe dann gedacht, Technologie will ich nochmal richtig lernen. Und habe dann eben, ich habe jetzt in 2 Jobs gemacht jetzt und habe gedacht, wo lerne ich das? Am MIT wahrscheinlich. Habe mich da beworben und war dann halt in so einem Studium, was 2-mal eben Präsenzphasen hatte und ansonsten Fernstudium war. Und das war super. Das war halt wirklich super, super. Total interessant. Wollte mich eigentlich selbstständig machen, weil ich gedacht habe, der Konzern habe ich jetzt erlebt. Das ist aber eigentlich nicht meine Welt. Ich bewege gerne Sachen und dachte, ich gründe noch mein eigenes Unternehmen. Habe dann überlegt, irgendwie halt im Bereich Technologie mit ein paar Ideen aus Amerika was zu machen. Hatte dann auch schon mit verschiedenen Leuten gesprochen hier. Und dann kam eben zufällig, wie es immer so ist, die nächste Exit, kam halt ein Freund von mir an, meinte, mein Schwager hat ein Unternehmen gegründet, der möchte halt hier was machen, der sucht noch jemanden, der Finanzen kann und der Technologie kann. Und die Idee war erstmal, vielleicht kannst du den ja beraten, wo er solche Leute findet. Und dann haben wir uns 6-mal getroffen, unter anderem in diesem Raum hier.
Ah ja.
Und dann habe ich immer gedacht, ach ja, ich fange hier an. Und dann war ich 2 Wochen später, habe ich angefangen. Und jetzt sind wir hier halt, nicht? Wo man einfach denkt, das kann man manchmal nicht planen. Das ist einfach so. Ja. Du weißt nie, wozu Sachen gut sind. Das finde ich auch faszinierend am Leben. Du weißt nie, was passiert. Vielleicht sprechen wir uns in 2 Jahren mal zu irgendwas.
Ja.
Und dann sage ich, pass mal auf, Ilan, ich habe eine Idee hier. Was hältst du davon? Und dann sagst du vielleicht so, hey, warum nicht?
Fände ich cool. Let's
do it. Du weißt nie, wozu es gut ist, nicht?
Aber wenn ihr euch genau in diesem Raum getroffen habt, dann können wir ja nicht ausschließen, dass der Blick doch was damit zu tun gehabt hat. Dass
das ist der einzige Grund.
Nicht der einzige, aber der hat auch was damit zu tun. Du hast gesagt, habe ich auf LinkedIn gesehen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit gehören zu den Zukunftsthemen, die am meisten unterschätzt werden.
Total.
Hast du das im Konzern nicht so richtig vorantreiben können und fühlt sich das hier sozusagen mit mehr Impact so an?
Ich glaube, man muss immer sehen, was ein fairer Anspruch ist. Ich habe eben auch erst da im Innenleben verstanden, was ein Konzern eigentlich ist und ich war ja plötzlich dann Teil von einem weltweiten Unternehmen, was dann auch in 25 Ländern aktiv ist. Und da kann man eben nicht alles umsetzen. Ich habe dann halt im Datenmanagement viele Sachen verändert, habe Leute von außen geholt, die auch aus anderen Branchen kamen, die eine andere Skills hatten und so. Aber man kann eben nicht einfach nur sagen, guck mal, müssen nur 2 Leute entscheiden und dann machen alle mit, sondern man hat dann eben halt super viele Stakeholder. Man hat dann auch ein Tempo des Gesamtunternehmens, des Gesamtkonzerns und wir waren nicht der Gesamtkonzern, das man einhalten muss. Man kann halt nicht plötzlich in eine ganz ausscheren. Und das ist schon, wie soll man sagen, sequenziell gewesen, mal neutral, wie man sich da entschieden hat. Und hier kann man halt plötzlich Dinge einfach machen. Nicht? Das ist schon was anderes. Man muss es aber auch machen. Im Konzern kann man auch damit leben, dass man halt einfach Dinge irgendwo konstant hält und am Leben hält. Und hier, wenn man halt hier nicht mehr macht als das, dann geht das Unternehmen nicht hoch. Ne?
Mhm.
Das ist also ein bisschen was anderes. Und ich finde, das aber macht mir sehr viel Spaß, hier halt sowas zu mitgestalten zu können. Und Digitalisierung, wie du sagst, ist halt total unterschätzt, weil wir eben immer überlegen, was passiert heute, was kenne ich heute, was ist mein eigener Erfahrungshorizont und auch zum Beispiel, was ist mein eigenes Erfolgsrezept gewesen die letzten 30 Jahre. Mhm. Und jemand sagt, 30 Jahre lang brauchte ich keine KI im Immobilienbereich, ich habe meine Netzwerke, ich kriege meine Mieter so, meine Immobilien so, dann sagt jemand, KI ist für mich komplett irrelevant, nicht? Das ist dann total schwer, jemandem zu vermitteln, dass das für ihn aber wichtig ist, jetzt auch mit 50 noch sowas zu lernen, halt, weil das halt die Zukunft ist und dass das eben auch in den nächsten 10 Jahren eine Riesenveränderung gibt. Ne? Das ist halt irgendwie unvorstellbar, weil das nicht so ticken Menschen nicht. Und bei Nachhaltigkeit ist genauso, dass man, es gab ja Umfragen teilweise, das ist ja ganz lustig, irgendwie ein bisschen so Persiflage, wo man Leute gefragt hat, mögen sie Naturschutz? Finden sie das eine gute Sache? Und dann haben Leute gesagt, klar, Naturschutz, Riesengeschichte, finde ich toll. Dann hat man gesagt, ja, was würden Sie denn selbst machen für Naturschutz? Und wie würden Sie zum Beispiel aufhören, Fleisch zu essen? Leute sagen, nee, Fleisch ist ja lecker, das esse ich gerne. Und dann sagt man so, okay, also dann, was ist denn mit mir Fernreisen? Würden Sie aufhören, Fernreisen zu machen? Weil Naturschutz ist Ihnen ja wichtig, sagen Sie, ne? Und sagen Leute, ach nee, Fernreisen, das ist ja für unsere Familie auch immer schön, da kommt man runter, ist am Strand und so weiter. Und dann ist eben der Punkt Anspruch und Wirklichkeit halt irgendwie was Schwieriges, nicht? Dass man wirklich sagt, aber es fängt mit mir an. Und die Diskussion habe ich im Freundeskreis, dass Leute auch sagen, ja, aber warum soll ich denn jetzt genau das machen? Ich irgendwie, ich jetzt in dem Fall ein Veganer, ich esse doch schon kein Fleisch. Und warum soll ich denn jetzt das machen? Und das ist doch in Deutschland gar nicht das Problem, das ist das Problem woanders irgendwie, ne? Wo dann auch mal aufgewogen wird nach dem Motto, was muss ich denn jetzt persönlich machen?
Mhm.
Und darum bewegt sich halt nicht. Bei Digitalisierung, weil Leute sich nicht vorstellen können, wie sehr sich eine Welt verändert. Und bei Nachhaltigkeit, weil es eben mit einem selbst anfangen muss und jeder den Unterschied macht, ne? Und das ist halt irgendwie menschlich, es ist alles menschlich erklärbar und das aber macht es ein bisschen halt schwierig umzusetzen.
Mhm. Und du hast ja einen Wechsel auf der Expo Real verkündet, dem größten Branchentreff der Immobilienwirtschaft, wenn ich das richtig rezipiere. Wie haben die Leute aus deiner alten Branche quasi drauf reagiert?
Also ich bin ja grundsätzlich noch in der Branche. Ich treffe halt die nur jetzt als Dienstleister und die sind halt weiterhin Kunden. Da gab es alles. Also es gab auch einen guten Bekannten von mir, mit dem ich schon lange bekannt bin. Der war früher halt ein Kollege von mir. Mit dem war ich mal auf dem Weg zu einer Veranstaltung hier in Berlin. Ich habe mir vorher im Frühstück erzählt, was ich mache so. Und dann sind wir zu Fuß irgendwie zur Veranstaltung gegangen. Da meinte er sowas wie, weil er dachte eben, ich bin beim Konzern gewesen. Das Logische ist doch jetzt den nächsten noch einen größeren Konzern zu machen und in ein anderes Land, zum Paris, London, was immer zu gehen. Und er meinte, ja, Christoph, für dich finden wir auch noch einen ordentlichen Job. So nach dem Motto, als wäre das ein riesiger Abstieg gewesen. So nicht? Wo ich dann auch meinte, habe ich ihm irgendwie das als Metapher erklärt. Und dann hat er verstanden, dass ich das wirklich ernst meine, irgendwie so, dass ich das wirklich für eine gute Idee halte. Und andere haben gesagt, krass, ich war dann zum Beispiel auf der Expo Real auf einem Messestand und mir mit einer Landesbank. Eine gute Freundin von mir arbeitet für die, ist in der zweiten Reihe da war ein Bereichsleiter. Und dann meinten die beide, ich bin jetzt halt 49, das ist ja krass, nochmal mit 49, fast 50 was anderes zu machen. Ne? Mhm. So nochmal die Richtung zu ändern. Weil viele sagen dann halt, okay, ich habe so viel mir erarbeitet, so ein Standing halt irgendwie, warum soll ich nochmal irgendwas riskieren? Ich bleibe einfach da, wo ich bin und fahre das weiter. Und das ist total legitim. Aber das ist halt das, was ich jetzt nicht gemacht habe. Ne? Genauso wie als ich gesagt habe, ich mache ein Jahr Karrierepause. Da haben Leute auch gesagt, das würde ich nie im Leben machen. Irgendwie. Wer weiß, ob du jemals wieder einen Job kriegst, wo man denkt so, in was für einer Welt lebt ihr, dass ihr denkt irgendwie, dass ich nach Hause komme, aus den USA praktisch, und dann irgendwie alle Stellenanzeigen der Welt irgendwie leer sind. Das ist ja Quatsch irgendwie, ne? Ja. Und es sind ja auch nicht alle weg, die ich kenne irgendwie so. Ist, wie gesagt, das ist jetzt auch über Netzwerk entstanden, wo man denkt so, das ist ja nicht so, dass man nie wieder irgendwo hinkommt, aber das fühlt sich so an, weil man eben typischerweise nicht mehr solche Risiken irgendwann eingeht. Mhm. Und ich habe gesagt, ich mache es halt jetzt, bevor ich 50 bin, weil ich glaube, irgendwann so Richtung 60 ist es wirklich riskant, dann nochmal alles neu zu machen. Und ich habe mir gesagt, wenn das halt nicht klappt, dann mache ich halt nochmal wieder den alten Weg, aber das ist auch okay, legitim. Mhm. Weil es wird gute Gründe haben, wenn es nicht klappt, dann habe ich wieder was gelernt. Ne?
Ja. Und nochmal zu deinem Co-Geschäftsführer, Andreas Michels.
Genau.
Der ist ja Architekt und hat 23 Jahre Erfahrung sozusagen in dem Bereich. Mhm. Bleibt aber ja mehr oder weniger nah dran an dem, was er vorher gemacht hat.
Der ist auch weiter noch Architekt in dem zweiten Unternehmen, was es hier gibt. Ne?
Okay, ja. So, wie ergänzt ihr euch? Was sind eure jeweiligen Bereiche jetzt sozusagen an den Geschäftsführertätigkeiten?
Also ich mache halt den Finanzjob und den Technologiejob und beim Vertrieb machen wir es eigentlich beide, weil im Startup macht man halt eben alles ungefähr. Ne? Auch den Entwicklungsjob. Wir haben aber noch irgendwie ein paar wirklich gute Kolleginnen auch in der Geschäftsleitung, die halt auch einen Riesenjob machen. Das ist wirklich interessant. Da mussten wir uns erstmal dran gewöhnen. Also wir haben gemerkt, dass wir uns wirklich viel zu erzählen haben und verschiedene Perspektiven haben. Aber manchmal müssen wir auch echt nachfragen, was der andere meint, weil wir halt sagen, okay, ich habe es zwar wirklich nicht verstanden. Wenn er dann erzählt, irgendwie, wie das halt im Gebäude funktioniert oder irgendwas voraussetzt, oder ich dann sage, wie halt Technologie funktioniert, irgendwie also KI oder so, dass man dann sagt, okay, das müssen wir erstmal noch besser verstehen voneinander. Mhm. Das heißt, man muss da viel irgendwie halt miteinander reden. Da haben wir dann auch irgendwie halt verschiedene Formate ausprobiert, dass wir dann teilweise halt jeden Morgen gesprochen haben oder halt immer am Ende der Woche oder so. Und jetzt gehen wir wieder auf den morgendlichen Termin, weil das besser ist, weil so viel passiert halt um ihn. Und das ist eben das Gute. Das haben ganz viele Leute gesagt, es ist ja so krass, wie komplementär ihr seid. Das ist halt irgendwie ein Segen, aber es ist auch manchmal halt eine Herausforderung, weil man eben dann ganz viele Sachen aus der Welt des anderen, die halt wirklich super sind, weil die zusammen halt eine Riesenmenge ergeben, erstmal verstehen muss. Ne? Mhm. Und von da aus, aber das klappt gut irgendwie. Und das Wichtigste, glaube ich, immer wie bei allen Sachen im Leben, wenn man sich halt menschlich versteht, dann kriegt man das hin. Ne? Das gibt auch Leute, die sagen, ich stelle Leute in ein Unternehmen ein und mir ist eigentlich fast egal, was die können. Mir ist wichtig, dass ich die mag, dass die mich mögen, dass sie es in ein Unternehmen mögen und dass sie halt motiviert sind. Und dann kriegt man das zusammen hin. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch wichtig, der menschliche fehlt einfach. Ne? Mhm.
Wenn ich das richtig erinnere, kommt mir gerade der Benny Merle, der CPO von Enpal, der hat seinen Wechsel ins Startup, also ich meine, Enpal ist mittlerweile auch ein großer Konzern, aber sozusagen seinen Wechsel damals so beschrieben, dass es vor allen Dingen einen großen Unterschied gemacht hat, so im Sinne von Geschwindigkeit, also Entscheidungsgeschwindigkeit, Dinge ausprobieren, Dinge tun. Würdest du sagen, ist das auch ein ganz anderes Erlebnis als das, was du vorher hattest?
Unbedingt. Also das ist ja, und wie gesagt, ich will nichts bashen, das ist, glaube ich, hat alles seine Berechtigung.
Klar.
Ich hatte mal irgendwann, vielleicht noch eine Anekdote zum Konzern, ich war auch für Risikomanagement das zuständig bei uns und habe dann irgendwann den obersten Risikomanager am Konzern mal getroffen, netter Kerl, hat sich viel Zeit genommen, hat mir viel erklärt. Da meinte ich so, ich glaube, ein paar der Dinge, die wir machen, die machen keinen Unterschied, können wir die nicht ganz lassen? So einfach einstellen, so auf Null zurückfahren. Ne? Dann hat er gesagt, ja, Herr Holzmann, ich kann das verstehen, warum Sie das so empfinden. Aber wissen Sie was? Das ist unsere Eintrittskarte in diese regulierte Welt, weil es halt irgendwie viele Regulatoren gut finden, wenn sie wissen, wir haben diese Informationen erhoben und wir haben sie uns halt irgendwie durch den Kopf gehen lassen, haben sie danach in den Schrank gestellt, dann kann man immer überprüfen, ob die das wirklich durchdacht haben vorher. Ne? Und das an sich ist ein Wert. Ob man das operativ braucht, ist eine ganz andere Frage, aber es ist halt ein gutes Gefühl. Mhm. Und das ist, glaube ich, hier ganz anders, wo man wirklich sagt, okay, wir müssen halt irgendwie jetzt ganz schnell das und das herstellen, wir brauchen einen Überblick hier, wir müssen Kontakt da haben, müssen uns was überlegen für das. Zum Beispiel, wir haben einen ambitionierten Businessplan, da muss man sich immer überlegen, wie kriegt man den umgesetzt, ne? Und da muss man immer ganz viel dann irgendwie ein waches Auge haben nach dem Motto, und wenn wir sagen, das nächste halbe Jahr soll das und das sein, was brauchen wir dafür, ne? Und das ändert sich auch teilweise, weil man dazulernt halt, ne? Und das ist natürlich schon so, da muss man echt viel schnell machen. Das macht mir aber Spaß, weil ich tatsächlich auch mir gern Sachen ausdenke. Ich bin ein kreativer Kopf, würde ich sagen, und das kann ich hier halt viel besser ausleben. Als wenn man irgendwie halt das Gefühl hat, wir hatten im Konzern tatsächlich im ganzen Konzern 1000 Richtlinien, also wirklich eine 1 mit 3 Nullen. Und da muss man immer gucken, ob man gegen irgendwas verstößt gerade, was eben, oder was, ob das schon definiert oder wegdefiniert wurde, nach dem Motto, das darf nicht sein. Und da ist halt Kreativität halt eine ganz andere Sache. Ne?
Aber okay, dann lass mal konkret werden. Lass uns zum Produkt sprechen.
Ja.
Und ENSA.
Genau.
Ihr nennt euch ja One-Stop-Shop für energetische Gebäudesanierung. Was heißt das konkret? Also, was passiert, wenn so ein Wohnungsunternehmen mit 500 Wohneinheiten bei euch anruft und will, dass ihr irgendwie tätig werdet? Was passiert dann?
Also, ich glaube, erstmal muss man, glaube ich, gucken, das passiert ja nicht nur bei Wohnungsunternehmen, das passiert ja bei jedem, der eine Wohnung hat oder der ein Gebäude hat, dass man hier einfach sagt, das ist Teil des Problems und wir müssen das angehen. Und was heißt das typischerweise? Ich kann dann nicht einfach nur sagen, ich rufe irgendwen an und der schickt mir dann irgendwie eine Lösung, sondern ich muss ja sagen, ich brauche einen Architekten. Der muss gucken, was ist die Struktur des Gebäudes. Dann muss jemand halt als Energieberater dazukommen und sagen, wo verliert denn das Gebäude gerade hier welche Wärme oder so. Und wir muss halt verstehen, wie das mit der Heizung zusammenhängt und was weiß ich. Dann gibt's Leute, die halt auch die Heizungssysteme so verstehen, dass sie das irgendwie halt irgendwie gegeneinander abwägen können und sagen, okay, wir haben jetzt hier halt gewisse Optionen, die wir halt nutzen können, die können wir auch dann halt irgendwie einbauen oder das halt irgendwie im Bau dann halt steuern. Dann gibt's Leute, die machen irgendwie sich Gedanken über den Brandschutz und so. Und im Prinzip müsste ich dann als eine Person, müsste ich bis zu 20 Parteien halt steuern. So viel sind's im Endeffekt. Und wir sagen, das ist ja unglaublich ineffizient und man muss sich unglaublich viel abstimmen und die Leute widersprechen sich, haben nicht dieselben Daten. Und wir sagen, das kann man alles in ein Haus reinbringen und wir sind dieses eine Haushalt. Und da haben wir halt irgendwie eine ganze Reihe von Kernleistungen, also praktisch den Architekten, den Energieberater und den technischen Gebäudeausrüster. Die haben wir alle in-house und dann haben wir halt durchs Architekturbüro halt ein paar Leute, die wir halt irgendwie regelmäßig sprechen. Die sitzen einen halben Stock von uns intern praktisch. Und wir bieten eben an, dass wir sagen, wir gucken uns das Haus an, sagen, das hat halt eine Heizung und die meiste Energie geht durch die Fenster raus oder durch das Dach oder durch die Wand durch was auch immer. Und dann sagen wir halt, was kann man da machen? Was kann man auch an Förderungen bekommen? Was kostet einen das? Wie lange dauert das? Wie gut ist das Gebäude danach? Und wenn dann jemand sich entschieden hat, okay, auf Basis der Informationen, ich setze das um, dann sagt man halt, okay, wir planen auch die Umsetzung, beantragen alle Fördermittel und am Ende steuern wir die Umsetzung. Das heißt, man kann mit uns alles durchgehend eben begleiten. Und das ist halt für viele eine Riesenveränderung. Ist wirklich Proton, ich sage jetzt keinen Namen, aber wir kriegen so viel gutes Feedback auch in Pitches. Letztens von einer großen Wohnungsbaugesellschaft hier in Berlin, da haben die gesagt, warum arbeiten wir nicht schon längst zusammen? Ein anderer hat gesagt, das war ein amerikanischer Investor, der meinte, ist ja erstaunlich, was ihr hier anbietet, weil das ist so, als hättet ihr uns zugehört in unseren Terminen, weil genau so brauchen wir das, weil wir einfach die technische Expertise nicht haben. Und solche Feedbacks kriegen wir halt öfters und das ist halt echt erstaunlich. Oder wir hatten mal einen großen Konzern irgendwie, die hatten gesagt, ich bereue, dass ich zu diesem Termin nicht noch mehr Leute mitgebracht habe. Dann mussten wir den Pitch wiederholen vor 7 weiteren Leuten, damit die das alle mitkriegen, damit die das sich einheitlich überlegen können, okay, wo hilft uns das am meisten? Das war gar nicht die Frage, ob es uns hilft, sondern es war die Frage halt, wo hilft uns das am meisten? Und das ist halt cool, weil man eben halt wirklich da viele Schnittstellen wegkriegt. Wir haben einen ganzheitlichen Blick. Wir wissen immer genau, wo die Informationen sind und können eben am besten beraten, was man machen kann aus dem Haus. Ne?
Dann lass uns mal so ein Projekt durchsprechen. Also ihr habt diese drei Phasen, Analyse, Generalplanung, Umsetzung.
Ja.
Wie lange dauert das ungefähr? Oder so, lass mal einmal durchlaufen sozusagen. Let's walk through it.
Genau, also wir haben, die Analyse dauert 3 Wochen vielleicht, einen Monat.
Bei so großen Gebäuden
auch. Ja, das also auch, wir haben auch schon teilweise 600 Wohnungen innerhalb von drei Wochen durchgemetert. Wow, okay. Weil wir einfach das, wir haben es halt relativ gut eben einfach den Prozess organisiert und wir wissen eben, haben da auch unsere Standardvorlagen und was weiß ich nicht alles, wissen auch ungefähr, was man da irgendwie halt auch nicht einzeln prüfen muss, weil man sagt, diese Gebäude sind baugleich, dann müssen wir halt nur eins davon prüfen, weil wir sagen, das ist beim anderen, muss man natürlich gucken, ob es wirklich so ist, identisch halt. Ne? Dann haben wir typischerweise eine Planungsphase, die dauert dann so 6-7 Monate aktuell, manchmal auch kürzer, je nachdem, wie komplex das ist und wie viel auch gemacht werden soll, weil wenn man sagt, wir fassen nur die Heizung an, dann ist das was anderes, als wenn man die ganze Fassade noch ändert und das Dach und den Keller, die Kellerdecke, was weiß ich nicht alles. Und dann haben wir die Bauphase, die dauert vielleicht auch nochmal so 5-6 Monate und dann ist man fertig eben. Also praktisch in ein bisschen über einem Jahr ist man durch mit allem und hat danach ein Gebäude, was eben viel effizienter läuft, was eben auch durch Förderung dann halt irgendwie hoffentlich auch großteils mitfinanziert wurde. Und wo man dann sagt, ich bin jetzt halt erstmal vor allen Preisanstiegen geschützt, unter anderem durch den Irankrieg zum Beispiel, oder durch halt CO2-Bepreisung, durch halt Regulierung und habe das eben alles nicht mehr als Problem. Und ich habe noch was Gutes gemacht. Ich habe halt CO2 gespart und sage, okay, ich bin jetzt Teil der Lösung halt.
Ja. Und aber das sind ja so viele unterschiedliche Gewerke und Tätigkeiten und Lösungen. Also eine Wärmepumpe, eine Fassade, Fenster, das Dach. Was davon macht ihr selber oder wo arbeitet ihr mit Partnern oder wo sind so die Schnittstellen zu anderen Dienstleistungserbringern auch?
Also der wichtigste Unterschied oder der wichtigste Schnittstelle ist, dass wir eben am Ende die Bauumsetzung nicht selbst machen. Wir gucken halt drauf, begleiten das praktisch eben, um sicherzustellen, dass das, was wir eben umsetzen wollten, auch umgesetzt wird. Das wäre zu viel, wenn man sagt, das machen wir selbst. Da haben wir aber Partnerunternehmen, die uns da begleiten, mit denen man sich auch zunehmend dann haben wir halt auch standardisiert. Ansonsten versuchen wir möglichst viel intern zu machen. Nicht? Also wir haben manchmal noch im Rechtsbereich zum Beispiel, da haben wir sicherlich beim Mietrecht oder so, haben wir noch einen Anwalt von außen, der eben das macht, weil das wäre nicht sinnvoll, dass wir das intern machen, das kann jemand anders besser. Aber die meisten Sachen, Architekten haben wir bei uns, Energieberater, technische Gebäudeausstatter, das sind alles Sachen, die wir intern haben, Brandschützer. Wir versuchen eben möglichst viel abzubilden, nicht? Einfach nur dann macht es halt Sinn.
Ja. Sorry, random Zwischenfrage, hätte ich am Anfang stellen sollen. Warum eigentlich und Ensa? Also, gibt es da eine Story zu dem Namen, oder?
Unbedingt. Also ursprünglich kommt das aus dem Architekturbüro, aus der Schwester. Die hieß früher Michels Architekten, oder Michels Architekturbüro.
Vom Nachnamen deines...
Genau, von Andreas Michels halt. Und dann hat man immer gesagt, wir müssen das irgendwie personenunabhängig machen. Das ist auch irgendwie komisch, klingt auch nicht so ganz leichtgängig. Dann hat man daraus und Mika gemacht. Also Michels Architektur war dann halt Mika. Und dann hat man das und dazu gepackt, damit man eben sagen kann am Telefon, so Christoph Holzmann und Mika. Das klingt dann so, wie als wären der halt irgendwie Buddies. So, ne?
Ja.
Und genauso kann man sagen, halt unser Kunde und Mika. Irgendwie, dass man sagt, die sind halt zusammen, ne? Um dieses verbindende Element zu haben. Und das haben wir eben als Brand genommen, dieses Und-Enzeichen, dieses Unzeichen und sind jetzt bei Und-Ensa genauso der Partner. Sind wir genauso Christoph Holzmann und Ensa. Das klingt so wie ich und mein Unternehmen irgendwie für jeden von uns halt. Und das ist auch der Best Spirit in mir. Und genauso ist für die Partner, dass wir oder die Kunden, dass wir sagen, die sind auch mit Und-Ensa unterwegs. Das ist eigentlich so, wir sehen das halt irgendwie immer als auf Augenhöhe als Partnerschaft, ne?
Ja. Und dann habe ich gesehen, ihr sprecht über euren Ansatz als Prozess seriell. Was bedeutet das und warum ist das irgendwie anders sozusagen im Vergleich zu anderen, sagen wir, Architekturtätigkeiten, Ausführungen?
Ja, also wir haben, wenn man serielles Bauen macht, dann, das gibt's auch serielles Sanieren, dann fertigt man Dinge vor und baut die dann ein, wo es passt. Und das ist zum Beispiel auch eine echt respektable Leistung, weil da muss man millimetergenau auch dann wissen, wie groß muss die Fassade sein und worauf passt sie. Und dann muss man halt irgendwie sicherstellen, dass nicht irgendwelche Sachen da schon in den Fenstern passiert sind, die dann nicht mehr passen. Und das ist aber halt eben ein Ansatz, der passt nur auf gewisse Gebäudetypen. Wir haben gesagt, unser Ansatz ist, es muss auf alle Mehrfamilienhäuser passen und nicht nur auf gewisse Arten von Strukturen. Und darin müssen halt die Prozesse optimiert werden, dass wir das halt irgendwie schneller machen, dass wir es günstiger machen, dass wir es stabiler machen, irgendwie auch vom Ergebnis her stabiler. Ist ja oft die Frage, man hat Baukosten, die man prognostiziert hat, und sind sie noch in einem Jahr auch die Baukosten, die man umgesetzt hat, ne? Das heißt, wir sagen halt, der Standard ist zum Beispiel, dass wir das so optimieren, dass das eben zusammenpasst. Natürlich, wenn man jetzt eine Iran-Krise hat, ist das schwierig irgendwie. Da muss man natürlich gucken, wie man dann immer wieder halt das adjustiert. Aber prozessseriell heißt, dass wir eben die Schnittstellen zwischen dem ersten Analysieren des Gebäudes, zwischen der Planung, zwischen allen Parteien, die da mitmachen, dass man das halt irgendwie verkürzt, verdichtet irgendwie, und dann halt eben schneller fertig ist und günstiger fertig ist. Ne?
Was hat die Iran-Krise für euch bedeutet?
Grundsätzlich ist das vielleicht sogar, das klingt ein bisschen komisch, aber ist vielleicht sogar für unsere Branche ein Vorteil, weil eben wieder bekannt wird, dass das eben halt ein Risiko ist. Nicht? Also in den 70ern ist ja praktisch, sind die Ölkrisen gewesen, kurz danach gab es die Wärmeverordnung irgendwie und dann kurz danach ist halt Kernkraft explodiert. Jetzt kann man sagen, das wäre eh passiert. Ich glaube, na, vielleicht nicht in dem, vielleicht nicht in dem Maß, ne? Und jetzt ist es halt so, jetzt merkt man, das haben wir auch natürlich im Detail jeden Tag getrackt immer, dass halt Energiepreise volatil sind, dass man da abhängig ist von Leuten. Jetzt hat ja, glaube ich, ein gewisser Nachbar von uns auch schon wieder den Ölimport irgendwie heute Morgen in der Presse, glaube ich, gesagt, den reguliere ich euch runter, wenn ihr jetzt nicht irgendwie aufhört, das andere Land, mit dem ich gerade Stress habe, irgendwie zu unterstützen. Ja. Und von da aus ist das eigentlich erstmal was Gutes, weil man sich wieder bewusst macht, man ist abhängig von Leuten und diese Abhängigkeit ist eigentlich nicht schön. Ne? Und wir glauben halt, wenn man dann sich sagt, ich möchte das nicht mehr, dann könnte man halt sagen, ich tausche die Heizung aus, die ich habe, mache daraus eine Wärmepumpe und habe dann eben halt irgendwie statt 100% fossiler Energieabhängigkeit erstmal direkte Abhängigkeit 0%. Ich muss die Wärmepumpe halt mit Strom betreiben, das heißt, ich bin noch nicht bei 0 in Summe. Indirekt habe ich noch immer dann 10-15% Abhängigkeit, weil halt der Strommix nicht sauber ist. Aber das heißt, ich habe dann im Endeffekt von 100% auf 15% schon mal runtergeschraubt. Und das ist ja schon mal gut. Ne? Das heißt, mir können die Kosten nicht mehr explodieren. Auch meine Versorgungssicherheit, das muss man ja auch sagen, ist nicht irgendwie gefährdet und in Frage gestellt. Trotzdem muss man sagen, ganz kurzfristig ist das natürlich verunsichernd für alle. Ne? Weil jeder dann sagt, oh Gott, irgendwie was passiert denn jetzt überhaupt? Und wenn ein Investor sagt, ich würde jetzt gerne investieren, dann sagt er natürlich auch so, na, aber vielleicht ist April nicht der richtige Monat dafür. Also da müssen wir natürlich Leuten sagen, okay, wisst ihr was, wenn ihr jetzt nicht in eure Häuser investiert, dann wird es vielleicht eine Baukostensteigerung geben über importierte Inflation und so, dann wird das halt im nächsten Jahr teurer. Macht das doch lieber jetzt klar, anstatt dass ihr halt irgendwie jetzt erstmal abwartet. Ne?
Ja, ja, absolut.
Aber ich meine, das ist immer blöd, wenn man sagt aus einer Krise, dass das eigentlich auch was Gutes hat, aber ich glaube, das ist schon für viele Leute auch so ein Wake-up-Call.
Ja.
Und man merkt das wohl auch, habe ich gelesen zumindest, dass Wärmepumpen-Nachfragen wieder ansteigen, dass Leute sagen, ah, mal gucken, vielleicht ist es doch nicht so doof. Ne?
Ja. Nee, wir merken das auch total. Bei Ono, bei meiner Softwarefirma, da geht es ja um Energiebeschaffung für große Strom- und Gasverbraucher. Und wir sind 23 gegründet und da war natürlich noch so die Nachwehen von einer großen Gasmangellage und Energiekrise da. Und das ist aber schon deutlich, hat das abgenommen. Und jetzt auf einmal ist es natürlich eine Krise, die ist nicht ganz so vom Ausmaß wie das, was wir vor 3-4 Jahren gesehen haben. Aber es ist trotzdem was den Leuten wieder in Erinnerung ruft, dass es, also über diese ganzen Themen nachzudenken, dass es halt Sinn macht, weil es einfach ein Risiko, was schon immer gab, geopolitisches Risiko materialisiert und dadurch eben spürbar macht für die Leute. Aber ja, okay, verstanden. Und du hast noch Schwesterunternehmen Mika und Mika genannt. Da habe ich recherchiert, sind es 100 Mitarbeitende.
Ja.
Würdest du sagen, wie viel und Mika ist in und Ensa drin? Also gibt es irgendwie da so Überschneidungen in der DNA oder in der Kultur oder? Willst du sagen?
Das ist ganz interessant. Und wir haben die Diskussion, die haben wir eigentlich regelmäßig, weil Mika ist ja unsere Heimstätte irgendwie so vom Ursprung her. Wir sind aus Mika raus geboren. In 23 fing die Vorbereitung da an und dann Anfang 25 ist es dann halt live gegangen. Das heißt, das hat total viel DNA in diesem, wir sind gemeinsam, sind wir was, irgendwie Gemeinschaft, irgendwie, wir schaffen das zusammen. Gleichzeitig ist aber auch Ensa ein bisschen ein anderes Tierchen, weil das, was wir als Dienstleistung haben, ist sehr stark normiert und architektonisch ist nicht irgendwie super filigran, dass man sagt, das ist halt, sieht immer jedes Mal anders aus und ist total designanspruchsvoll. Das heißt, das ist schon mal da ein Unterschied und dann ist es auch so das schnelle Wachstum, was wir eben machen wollen, weil wir haben gesagt, wir wollen halt auch viel bewegen. Das schafft man nur, wenn man halt schnell viele Häuser halt eben auch anfassen kann. Das kriegen wir nur hin, wenn wir eben dann auch vielleicht noch ein bisschen offensivere Kultur bauen im Sinne von, wir müssen in kurzer Zeit halt viel rennen. Und das ist bei, glaube ich, Architektur, wo man sagt, okay, der Bauherr diktiert uns das Tempo. Mhm. Da passt man sich immer gerne in externe irgendwie Zwänge ein. Und bei uns ist der externe Zwang zwar auch da, aber wir diktieren gleichzeitig auch dieses Tempo halt ein bisschen mehr mit. Ne?
Mhm.
Wir haben halt einen ganz großen Markt, wo wir halt sagen können, der ist halt einfach allein bei uns. Unser Kundenmarkt ist so 9,1 Millionen Wohnungen groß, wo man sagt, okay, das ist halt irgendwie echt riesig. Und hängst du von uns ab, wie schnell wir eigentlich mit den Leuten halt in Kontakt kommen und denen gut erklären können, dass das, was wir machen, halt für sie sinnvoll ist und hilfreich ist, ne? Weil viele von den großen Wohnungsbestandshaltern sagen ja, ich komme gar nicht auf die Ziele irgendwie, ich komme gar nicht schnell genug voran, ich müsste viel mehr machen irgendwie, aber das ist mir Kapazität gar nicht möglich, ne?
Mhm.
Wenn man dann eine gute Lösung anbietet, dann ist halt hilfreich, ne?
Ja.
Also muss man auch transportieren natürlich.
Ja, also habe ich auch gelesen in der Vorbereitung, so der Gebäudesektor verfehlt regelmäßig Klimaziele. Also wir haben uns ja mal Klimaziele gesetzt. Wir wollen die auch noch erfüllen. Und da gibt es sozusagen unterschiedliche Ziele für unterschiedliche Sektoren. Und der Expertenrat spricht von unzureichenden Transformationsschritten.
Mhm.
Du hast ja einen viel klareren Blick drauf. So, wie groß ist eigentlich der Sanierungsstau, den es da so gibt, gegen den ihr ankämpft?
Schon groß. Also eigentlich sagt, für den gesamten Gebäudebestand in Deutschland gibt es so Schätzungen, dass man eigentlich pro Jahr jetzt so 130 Millionen Bauvolumen halt drehen müsste. 130 Milliarden halt irgendwie, das ist also total groß, um dann halt richtig voranzukommen. Das ist halt aber aktuell nicht das, was wir schaffen. Das ist halt vielleicht die Hälfte davon. Und im Endeffekt hat das auch alles gute Gründe. Ich glaube, das Politische, was hier teilweise hü, hot, links, rechts, oben, unten vorgelebt wurde, verunsichert manche Menschen. Das so für die private Ebene, glaube ich, dass da wurde ja auch viel dann noch kolumnisiert irgendwie teilweise in der Presse. Mhm. Und man sagt, das ist zwar sicherlich vielleicht in manchen Bereichen gerechtfertigt, dass nicht alles gut gelaufen ist, aber zu sagen, das ist kompletter Quatsch und irgendwie Bevormundung ist natürlich auch nicht so hilfreich. Und ich glaube, bei den Profi-Anlegern ist so, die Zinswende und die Baukostenwende, das hat halt irgendwie schon auch viele Probleme verursacht. So dass dann die Geschäftsansätze an sich halt irgendwie jetzt ein bisschen am Husten sind. Und dann sagen die auch wahrscheinlich, oh, lass mich doch erstmal das in den Griff kriegen, bevor ich jetzt hier mich noch um die Sanierung kümmere. Also von da aus, das ist auch wieder da. Ich glaube, jeder hat immer gute Absichten. Man muss dann immer gucken, wie man diese guten Absichten halt irgendwie kanalisieren kann. Und da sind wir halt nicht so vorangekommen. Nicht? Was dann halt im Wohnbereich dazukommt zum Beispiel, aber auch im Gewerbebereich, ist halt, dass man ja nicht auf ein leeres Haus zugeht und sagt, wir machen jetzt mal, wie wir wollen. Da wohnt einer drin.
Ja, ja, klar.
Oder da arbeitet einer, nicht? Und der sagt ja nicht so, oh toll, dass du jetzt hier Lärm und Schmutz machst, komm mal gerne nochmal morgen wieder. Sondern sagen die Leute halt, wenn ehrlich gesagt, dieses Jahr passt mir das gar nicht. Ne? Und das sind halt auch so Themen. Plus dann halt diese regulatorischen Themen, die noch dazu kommen, dass man irgendwie neue Gesetze hat. Da fällt manche auch immer ab. Jetzt gab es irgendwie vorher gab es jetzt Gebäudemodernisierungsgesetz, was jetzt vorbereitet wird, wo man sagt, ah, das scheint sich zu bewegen. Das ist die Umsetzung von einem EU-Gesetz, was jetzt im Mai fertig eigentlich sein muss, was im nächsten Monat schon bestellt wird. Und da sagen vielleicht auch manche, ah, das schaue ich erstmal, was das will.
Ja.
Und was das will, ist eigentlich klar, dass wir sagen, dass wir um 16% halt irgendwie den Primärenergiebedarf halt bis 2030 verändern müssen, also verringern. Bis irgendwie 35, um 22% und so. Das heißt, da wird es schon Druck wieder geben, aber dann sagen vielleicht manche, mal gucken.
Und was würdest du sagen, fehlt euch zur Skalierung? Also, oder vielleicht sagen wir erstmal, wo steht, ist es vielleicht auch ein Finanzierungsproblem oder wie schaut ihr da drauf? Gerade hier kurz Süßigkeiten angeboten bekommen. Ist ja gehört zum Podcast mit dazu.
Das ist unser typischer Service für Podcaster, der Snickers-Service am Platz. Oh,
schade, dass wir nicht irgendwie. Aber was ich eigentlich fragen wollte, sozusagen, wo sind die Hindernisse in der Skalierung? Ist das eine Finanzierungsfrage oder erstmal vielleicht, wo steht ihr? Welchen Anteil von diesen, die Hälfte von 130 Milliarden sind 65 Milliarden? Wie viel von den 65 Milliarden begleitet ihr schon in der Gebäudesanierung? Und was fehlt sozusagen, um das zu skalieren?
Ja, also sagen wir es so, wir haben im letzten Jahr über die verschiedenen Produkte halt mit vielleicht 2.500 Wohnungen zu tun gehabt.
Okay.
Das ist jetzt von 9,1 Millionen Wohnungen, ist das nicht so furchtbar riesig. Das ist ja auch das Interessante, dass wir sagen, selbst wenn wir uns verzehnfachen, verhundertfachen, würden wir immer noch ein kleines Licht sein, gemessen an diesem Gesamtkuchen. Das heißt, da sind wir sogar an dem Punkt, wo wir sagen, es ist total toll, dass es auch unsere Wettbewerber gibt, weil wir schaffen das nur zusammen. Und wir nehmen uns auch typischerweise keine Sachen weg. Und das ist halt eher so, dass man eben gucken muss, wer hat wo den besten Zugang. Und von da aus sind wir da jetzt nicht besonders riesig unterwegs. Wir wollen sicherlich mehr machen, aber wir haben jetzt nicht den Anspruch, dass wir sagen, wir sind mal irgendwann 40% vom Markt oder so. Mhm. Das geht gar nicht. Ne? Das kann keiner machen.
Aber irgendwelche Proxys zu Unternehmensfortschritt, Größe, Anzahl Mitarbeiter, ihr habt ja irgendwelche Pläne sozusagen.
Total.
Gibt's ja sicher.
Ja, ja, unbedingt. Also wir sind jetzt, was die größten Hindernisse sind, wollt ihr wissen dafür, oder? Mhm. Ja, zum Teil ist es, also ich glaube, die Kunden, das ist halt eine Aufbauarbeit, die man als Startup am Anfang hat, dass man erstmal seine Glaubwürdigkeit etablieren muss. Das schaffen wir eigentlich ganz gut, also dass wir Vertrauen genießen und das auch wir uns verdienen dürfen. Mitarbeitende zu finden ist dann schon wieder ein Thema, weil wir auch relativ gute Mitarbeiter natürlich haben wollen. Bei Architekten ist dann so, manche sagen, ja, ich brauche eine gute Mappe mit vielen Designs drin. Und wenn ich bei euch jetzt ein paar Jahre arbeite, dann habe ich da ein paar Jahre keine guten Designs gemacht. Und dann bin ich, falls ich mal wieder in klassische Architektur will, ist mein Lebenslauf schlechter geworden. Da fängt es dann schon mal an, nur mir so, dass man sagt, okay, Architekten ist dann vielleicht ein Engpass. Technische Gebäudeausstattung ist ein Bereich, da kommt es nur ganz wenig auch in Ausbildung nach. Das heißt, das wollen zunehmend weniger Leute machen. Da kriegt man auch Engpässe, wo wir sagen, da sind wir total froh, dass wir jetzt hier ein Ingenieurbüro aufgenommen haben mit 6 Leuten. Und so kann man es eben durchdeklinieren. Das heißt, irgendwie Berufsgruppen, Nachwuchs ist halt ein Thema. Und sicherlich ist irgendwie Kapital, wie bei jedem am Anfang in der Gründung, ist auch ein Thema. Mhm. Es ist aber nicht so groß, weil wir eben sagen, wir sind jetzt nicht die, die halt sagen, Digitalisierung ist das Einzige, was uns stark macht, sondern wir sagen eben halt vor allen Dingen dieses Fachwissen aufzubauen und auf die Straße zu kriegen, das ist wichtig. Und das ist zum Beispiel für uns auch ein wichtiger Vektor für halt Digitalisierung, weil wir sagen, wir müssen dieses implizite Wissen greifbar machen für eine KI zum Beispiel, damit wir damit arbeiten können. Das sind ja ganz viel Erfahrungswissen von 10, 20 Jahren von einzelnen Leuten. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben gerade jemanden gehabt, der uns jetzt verlassen hat nach ein paar Jahren. Der möchte wieder klassische Immobilienthemen machen. Und mit dem, der hat erstmal selbst sein eigenes Immobilienwissen über Sanierung auf 160 Seiten mit der KI zusammengeschrieben, hat gesagt, pass auf, hat sich mit der KI unterhalten, hat erzählt, was er immer so beachtet und so. Und dann habe ich mit ihm 3 Tage lang sein Anwendungswissen noch transkribiert. Habe ihm halt einen 10-seitigen Fragebogen irgendwie halt gegeben, den haben wir halt durchgedacht. Und dann haben wir auf diesen ganzen Fragen auch viel immer rumgekaut und diskutiert und so. Was würdest du verbessern? Was wäre der nächste Schritt? Irgendwie, was würdest du machen, wenn du noch hier wärst und so? Und im Prinzip, irgendwie das Lustige ist, irgendwie wir sagen, der ist immer noch da. Ne?
Ja.
Das heißt, irgendwie, manche meinen, wir müssten jetzt nur noch so ein Avatar bauen und dann könnte man sich mit ihm unterhalten. Aber das ist halt cool. Und das ist ja auch in der KI, wenn wir jetzt halt, ich war jetzt ein Jahr, wie gesagt, in den USA mit aktiv. Das ist halt ein ganz wichtiges Ding, weil wir haben einen krassen Fachkräftemangel. Wir werden immer mehr Leute irgendwie in Rente schicken. Mhm. Das heißt, uns geht immer mehr Wissen verloren. Aber wenn man sich mit sowas beschäftigt, dann kann man plötzlich halt einen Fachkräftemangel kompensieren, weil man dieses Wissen der Leute halt erhält. Ne? Mhm. Und das ist halt irgendwie, das ist ein gigantisches Thema. Das ist vielen noch gar nicht so klar in Deutschland, aber damit kann man echt viel machen. Und damit wollen wir auch viel machen. Das ist eher so unsere Art zu digitalisieren in der Vision, als zu sagen, wir haben alles mechanisiert irgendwie und sind dafür in der Analyse gut und dann aber vielleicht in der Ausführung nicht so gut. Wir sagen halt, wir müssen überall gut sein, brauchen dafür überall auf allen Stufen halt das Fachwissen und idealerweise auch Fachwissen, was dann immer weiter transportiert wird. Mhm. Nach dem Motto, wenn es so anfängt, dann ist der nächste Schritt typischerweise das aus unserer Erfahrung und so weiter. Da hilft es uns natürlich auch, so ein Architekturbüro zu haben, die halt irgendwie mit so vielen Leuten halt auch 23 Jahre Erfahrung haben, weil man da auch ganz viel abzapfen kann.
Mhm. Aber wächst ihr dann hauptsächlich sozusagen aus Reinvestition von eigenen Umsätzen oder habt ihr auch so klassische Finanzierungsrunden oder externes Kapital mit aufgenommen?
Also wir haben am Anfang jetzt Friends and Family, die uns mitfinanziert haben, logischerweise, haben dann im letzten Jahr auch eine Bank gewinnen können, die uns halt irgendwie ein Darlehen gegeben hat und sind jetzt dann mit ein paar weiteren Friends and Family Investoren vorangekommen und werden jetzt aber halt zum ersten Mal schon eine strukturierte Finanzierung halt irgendwie angehen. Aber wahrscheinlich nicht in der Dimension, wie jetzt manche Wettbewerber, die haben dann ja teilweise 20 Millionen aufgenommen, wo wir auch sagen, das ist ja
braucht
auch...
Braucht man nicht
unbedingt. Nee, braucht man. Also wäre natürlich interessant, was man damit alles machen kann, aber wir glauben, für unseren konkreten Business Case braucht man das gar nicht so, ne?
Ja.
Und darum sind es halt deutlich schmalere Beträge. Aber Kapital ist eine Rolle, ne? Eine Rolle, klar.
Naja, jetzt bist du Energiezone berühmt. Ich hoffe, dass der ein oder andere Investor, ich weiß sogar, dass der ein oder andere zuhört. Von daher hoffe ich, dass sich das positiv zu Buche schlägt dann bei euch.
Sehr gerne.
Lass mal noch ein bisschen über die Kunden reden. Also, wenn ich das richtig sehe, sind es tendenziell so institutionelle Bestandshalter.
Ja.
Wie überzeugt man so einen Fondsmanager oder wer der Counterpart dann da bei euch ist, da so und so viele Millionen in Sanierung zu stecken statt in Neubau?
Ist immer ein bisschen Fragen. Man muss immer gucken, was der eigentlich für Ziele hat und was da. Es gibt ja verschiedene Arten von Kunden. Wenn man diese 9,1 Millionen sich anschaut, dann gibt's halt einen Teil, vielleicht ein Drittel, das ist so Privatleute, private Institutionen. Dann ist ein Drittel vielleicht so Bund und Länder und öffentliche Wohnungsbaugesellschaften. Ein Drittel ist dann noch Genossenschaften und dann gibt's noch halt einen Teil kirchliche Investoren. Mhm. Das sind halt irgendwie die professionellen Investoren, mit denen wir halt typischerweise arbeiten. Und wir haben aber auch manchmal Privatleute, WEGs oder so, die mit uns was machen, mhm. aber das sind eher die Ausnahmen. Oft sind es halt auch größere Partner. Mhm. Man muss dann immer verstehen, wenn man halt mit den Öffentlichen arbeitet, dann muss man natürlich das Vergaberecht irgendwie berücksichtigen. Man muss irgendwie auch da schauen, dass man mit deren Vorgaben halt irgendwie umgehen kann, dass man denen vermittelt, dass man sie versteht. Die haben oft ein extremes technisches Verständnis, haben irgendwie ganz genaue Prozesse und arbeiten genau so. Und da muss man da reinarbeiten können, da muss man sich halt einstellen können. Und das schaffen wir eigentlich ganz gut, aber das ist halt auch ein Thema, die sind halt sehr auch strukturiert, eben auch, das muss man halt erreichen können. Bei irgendwelchen regulierten Fonds, du hast Fonds gesagt, da muss man gucken, dass man eben schaut, was haben die für gesetzliche Vorgaben, in die halt reingepresst werden müssen. Und da ist dann oft die Frage, versteht man überhaupt, wie die arbeiten und wie die entscheiden? Also die haben dann halt irgendwie die eigenen Investoren haben Anforderungen und so.
ESG Reporting.
Zum Beispiel irgendwie. Und kriegt man das dann halt bedient, irgendwie kriegt man dann irgendwie auch den Zyklus abgebildet, innerhalb dessen sie entscheiden können. Da gibt's dann halt irgendwie reguläre Termine, wo die zweimal im Jahr die Investoren treffen. Dann muss man immer genau dann auf diese zwei Punkte hinarbeiten, dass es da genau reinpasst und so. Aber das sind wieder Punkte bei denen. Dann hat man manchmal ausländische Investoren, die halt relativ jetzt teilweise auch ihr Konzept ändern. Haben früher Gewerbe gemacht, sagen, Gewerbe läuft nicht, jetzt machen wir Wohnen. Und dann muss man denen teilweise wirklich das Wissen auch noch mitgeben, dass die halt schnell in dieses Wohnthema reinkommen. Mhm. Die haben dann vielleicht mal Sachen gekauft oder haben Kaufprogramme. Und dann ist man eher so ein Partner für die geworden und versucht mit denen dann halt auch deren Strategie ein bisschen zu optimieren. Die kaufen halt noch relativ viel und dann muss man natürlich in deren Ankaufsprozess reinpassen. Das heißt, die sagen, der Verkäufer sagt, okay, ich gebe dir jetzt 8 Wochen Exklusivität. Innerhalb der 8 Wochen darfst du machen und Fragen stellen und danach musst du verbindlich halt einen Preis geben. Ne? Mhm. Und dann hat der Verkäufer manchmal nicht alle Informationen gegeben, dann hat man auch selbst nicht alle Informationen, dann sagt der Käufer aber, der Potenzielle, du musst mir trotzdem helfen. Ist mir egal, ob du nicht alle Informationen hast, dann mach das Beste draus. Ne? Und dann muss man sich da halt reindenken. Das heißt, man muss immer viel irgendwie die Konstellation verstehen, in der der Kunde halt gerade ist und dann sich da reindenken und da mitmachen. Mhm. Und das sind manchmal eben Bestandshalter, die ganz langfristig denken und sagen, ich habe ein Problem, das muss jedes Jahr kleiner werden. Und manche Leute, die sagen, ich habe ein Problem, das ist jetzt aber am Anfang halt innerhalb dieser 8 Wochen zu performen und genau zu verstehen, was die Risiken sind. Mhm. Und dann macht man das halt. Und da hilft es natürlich, wenn man eben eine Immobilienvergangenheit hat, wie jetzt meine. Ja, weil ich habe halt wahnsinnig viele Sachen gekauft, auch wahnsinnig viele Sachen finanziert. Und dann kann man oft halt vermitteln, dass man genau weiß, wo der Kunde halt gerade steht und was der braucht halt. Ne?
Ja.
Und das natürlich dann, und dann oft kenne ich die Leute auch, das ist natürlich dann auch hilfreich. Und von da aus ist das ein bisschen unser Approach, dass wir eben sagen, pass auf, wir sind nicht ein Dienstleister, wir sind ein Partner. Ne? Und das mir klappt oft und mir klappt vielleicht nicht immer für jeden, weil jeder auch anders tickt. Also wir haben auch schon Leute gehabt, die haben gesagt, wisst ihr was ihr da habt? Das habe ich intern auch. Und ehrlich gesagt, ich probiere es nochmal intern irgendwie so zu lösen, weil ansonsten müsste ich mich ja selbst schwächen, wenn ich sage, ich muss jemand anders dafür einstellen. Mhm. Da gibt es dann auch manchmal Punkte, wo man sagt, okay, da erreicht man nicht immer das individuelle Bedürfnis, aber oft klappt es halt nur.
Ja. Und du hast eben so regulatorische Treiber genannt. Mhm. Da gibt es ja unterschiedliche. Welcher davon würdest du sagen, ist so der stärkste und damit vielleicht auch sozusagen für die Klimaziele das effektivste Politikinstrument oder wie auch immer?
Ja.
Ja. Da gibt es auch vielleicht Sachen, die nicht so, die man denken würde, die könnte man irgendwie besser noch strukturieren oder sowas.
Ja, also die entwickeln sich auch, muss man auch fairerweise sagen, gibt es ja auch in der EU jetzt halt Entwicklungen. Was wir früher gesagt haben in meinem vorherigen Job war, dass die EU Nachhaltigkeitsregulierung eigentlich darauf abzielt, die Gesunden zu behandeln. Mhm. Da hat man nämlich gesagt, irgendwie, wenn du halt einen nachhaltigen Fonds haben willst, dann darf der ab Tag 1 nur nachhaltige Gebäude haben. Mhm. Wo man auch denkt, das ist ja eigentlich hohl, weil man will ja eigentlich die nicht so guten Gebäude verbessern. Ne?
Ja.
Das war aber nicht vorgesehen. Das war dann kein nachhaltiger Fonds, das war dann halt ein schmutziger Fonds. Ne? Mhm. Wo man auch denkt, aber es wäre doch schön, wenn man daraus so einen Transformation-Fonds macht und daran arbeiten jetzt Leute halt. Ne?
Ja.
Das wäre so, als wenn man zum Arzt geht und sagt, und man sagt dem Arzt aber vorher, also wenn du übrigens kranke Leute behandelst, das ist nicht vorgesehen. Ne? Du triffst dich nur mit gesunden Leuten, nicht? Wo man auch denkt, was wäre das für ein Gesundheitssystem? Ja. Und das ist, glaube ich, mir grundsätzlich ein guter Punkt. Ich glaube, was jetzt spannend ist, ist wirklich diese das Gebäudemodernisierungsgesetz oder eben EPBD, die EU-Vorgabe, die wird einen guten Impact haben. Aber ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist halt, wie viel auch Presse und Politik eine Rolle spielt, was eben halt dann auch in Wahlprogrammen erzählt wird, was irgendwie auf Podien erzählt wird und so und was auch für Stimmung gemacht wird. Weil am Ende ist eben jedes Gesetz nur so gut, wie es umgesetzt wird oder auch gelebt wird und akzeptiert wird. Und wenn das halt Widerstand auslöst, dann hat man nichts gewonnen. Wenn Leute sagen, die blöde EU oder die blöde CDU oder FDP oder wer auch immer so, das hilft halt nichts. Und dann hat man halt nichts gewonnen. Dann ist das beste Gesetz halt kaputt. Ne? Mhm. Aber das muss man immer zusammendenken. Und ich glaube, da haben wir an beiden Seiten noch nicht das Optimale gefunden. Bin schon mal froh, wenn man halt nicht mehr so viel Negatives liest über Nachhaltigkeit, weil das ja auch dann als irgendwie ideologisch gesehen wird und ihr wollt Leute umerziehen und so. Mhm. Man denkt so, oh wow, es tut mir voll leid, dass das so angekommen ist, aber eigentlich sowas gar nicht gedacht. Ja. Eigentlich sowas eine bessere Welt für alle werden und nicht irgendwie dich einengen, sondern eigentlich eher dich verbessern. Ne?
Ja, wir versuchen, dass der Golfstrom Mitte des Jahrhunderts nicht irgendwann aufhört und dass ihr überhaupt noch hier leben könnt.
Genau.
Aber Sanierungsbedarf gesprochen. Mhm. Ihr habt ja ein Office hier in Berlin und eins in Köln, habe ich gesehen. Gibt es deutschlandweit quasi so unterschiedlichen Sanierungsbedarf? Also ich könnte mir vorstellen, natürlich gibt es vielleicht noch irgendwo ein Ost-West, weil einfach anders gebaut wurde eine lange Zeit in den neuen Bundesländern, der ehemaligen DDR, versus in Westdeutschland gab es vielleicht das Wirtschaftswunder 20 Jahre vorher oder also so diese Zyklen, kann man da sagen, es gibt, oder in Berlin habe ich so in der Wahrnehmung ganz viel Sanierung miterlebt in meiner Lebenszeit, ja. Ich bin irgendwie in den 90ern groß geworden. Also wurde ja nur saniert, ja. Sei ich jetzt mal mit einem Berliner Einschlag. Also wie blickst du da drauf? Gibt es auch für euch dadurch einen Zielmarkt oder so, ich gehe eher nach Westdeutschland, weil, oder wie blickst du darauf?
Also es gibt einmal gewisse Ecken, wo man mehr zu tun hat, und hast sicherlich recht, dass in Berlin oder im Osten halt teilweise mehr saniert wurde als in anderen Ecken. Zum Beispiel NRW ist halt ein großer Markt, wo einfach viele Wohnungen auch stehen und teilweise auch viele Bedarfe haben. Dann gibt's halt immer gewisse Baualtersklassen, die halt mehr Bedarf haben, und dann gibt's gewisse Wohnungsgesellschaften, die haben dann genau auch diese Altersklassen, weil das oft auch mit günstigen Mieten einhergeht und so. Und das ist dann wieder so ein Punkt, wo man halt gucken muss, dass man eben auch ein Match findet mit dem, was man da auch an Kosten produziert. Weil wenn man jetzt halt dann zum Beispiel bei einer Wohnungsgesellschaft, die Mieten nicht erhöhen will, die kann ja nicht irgendwie wahnsinnig viel investieren, weil sie das nicht umlegt, um ihn zum Beispiel. Ne?
Mhm.
Da muss man immer gucken. Also von da aus, es gibt dann halt, wo ich eigentlich sagen will, es gibt halt irgendwie Regionen, wo es mehr zu tun gibt. Hängt ein bisschen davon ab, aber auch irgendwie von der Kaufkraft in der Region, irgendwie, was Leute sich an Mieten leisten können und so. Das ist ja auch ein soziales Thema. Wir haben einen gleichzeitigen Wohnungsmangel und ein Nachhaltigkeitsproblem. Das muss irgendwie miteinander Hand in Hand gehen. Und dann haben wir halt auch regionale Förderungen, und die regionalen Förderungen machen es teilweise eben auch leichter, dann irgendwie halt einen Bestand zu sanieren oder nicht. Und das alles so als Gemengelage hilft dann eben halt zu gucken, okay, wo kann man am meisten bewirken? So dass es halt fair für die Mieter ist, dass es halt irgendwie für den Investor halt sich rechnet und dass man sagt, irgendwie man hat danach halt irgendwie eine Nachhaltigkeit verbessert, die eben allen hilft am Ende. Aber es ist eben keine triviale Frage.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Fachkräftemangel hast du vorhin. Also man kann den Fachkräftemangel ein bisschen kompensieren über Technologie, aber wahrscheinlich auch nicht komplett. Wo spürt ihr den noch? Also wo ist der ganz besonders wichtig für euch?
Ist immer ein bisschen die Frage, was Baufirmen gerade machen.
Mhm.
Wenn die halt aktuell, ist auch ein bisschen die Frage, wir versuchen auch da halt eben Partner aufzubauen, mit denen wir langfristig arbeiten. Aber wenn die jetzt halt zum Beispiel viel mehr Geld verdienen könnten mit dem Neubau, dann würden die vielleicht auch sagen, okay, ich weiß, eure Sache ist eine gute Sache, aber machen wir ein bisschen mehr Neubau und dann sprechen wir uns nächstes Jahr.
Mhm.
Das wäre dann halt ein bisschen blöd. Umgekehrt, wenn halt Neubau einbricht, dann haben wir eigentlich mehr Kapazitäten, auf die wir zurückgreifen können.
Mhm.
Ich glaube, ganz grundsätzlich, wenn man von oben mal drauf guckt, dann haben wir beim Nachhaltigkeitsthema haben wir halt eine echte Engpässe bei den Baukapazitäten. Wie viel kann man überhaupt bauen? Das ist ja, wenn man auf diese Millionen von Wohnungen guckt, wo man denkt so, und von Gebäuden, ich glaube, es gibt sowas wie 23 Millionen Gebäude in Deutschland, wo man sagt, wie wollen wir die bis 2045 gedreht kriegen? Mhm. Dann müssen wir über 1 Million Gebäude pro Jahr fertig machen. Mhm. Wer soll denn 1 Million Gebäude im Jahr fertig machen können? Mhm. Da haben wir halt Engpässe an Baufirmen, an den Leuten, die das Ganze planen und mir halt irgendwie konzeptionieren. Und wir haben halt Engpässe an Baumaterialien irgendwo auch, weil man sagt, okay, wir arbeiten ja auch nicht nur mit ein paar Schrauben, die wir in die Wand drehen, mhm. sondern wir arbeiten halt mit Wärmepumpen. Wärmepumpen müssen hergestellt werden. Die sind jetzt auch teilweise durch die Iran-Krise und durch die Sachen, die da transportiert werden, halt betroffen. Mhm. Weil dann halt das, was die irgendwie brauchen, woanders produziert wird, das braucht wieder Rohstoffe irgendwie aus der Gegend und so. Mhm. Das ist jetzt noch nicht durchgeschlagen, aber das ist Potenzial irgendwie ist da. Und dann haben wir teilweise halt eben auch Dämmmaterialien, die wir halt irgendwie dann je nachdem, was der Bauherr möchte, halt einbauen. Die sind dann teilweise auch irgendwie basierend auf irgendwelchen fossilen Möglichkeiten. Die wollen wir natürlich nicht. Und die anderen Sachen sind dann aber auch kapazitär begrenzt, dass man sagt, wir wollen halt Dinge, die halt irgendwie auch nachhaltig sind, die wir dann auch einbauen. Und von da aus gibt's da auch einfach irgendwie logische Grenzen von dem, was halt geht gleichzeitig. Und da sind wir jetzt noch nicht reingelaufen, aber perspektivisch, wenn wirklich alle gleichzeitig sagen, jetzt müssen wir halt die letzten 20 Jahre noch echt Gas geben, dann schaffen wir das gar nicht mehr. Ne? Also da würde ich sagen, muss man auch wirklich sagen, das ist ja eben deswegen auch so tragisch. Wir haben gerade 0,67% Sanierungsquote im Bestand, das ist halt viel zu wenig, um halt in 20 mhm. Jahren durch zu sein. Ne?
Mhm. Okay, aber und Ensa hilft auf jeden Fall dabei und wächst kräftig. Wenn du so schaust, die nächsten 12 Monate, was sind so Dinge, auf die du dich besonders freust? Oder wo steht ihr in 12 Monaten? Anzahl Projekte oder was auch immer du nennen kannst, Anzahl der Mitarbeitenden, nächster Standort geöffnet, I don't know.
Ich glaube, da muss man auch fair sein. Also ich kann mir natürlich jetzt was ausdenken und man muss dazu viel überlegt natürlich. Aber das wird natürlich in 12 Monaten anders gekommen sein, als wir dachten. Ne? Mhm. Also ich würde sagen, ich fände es cool, wenn wir eben die 2 Standorte weiter ausbauen, noch nicht jetzt einen 3. Standort machen. Ich fände es super, wenn wir eben die Kunden, mit denen wir gerade anfangen zu arbeiten, wenn wir mit denen halt eine gute Partnerschaft aufgebaut haben. Gar nicht mal, dass man sagt, wir brauchen noch 20 weitere Kunden, dass mhm. man sagt, wir haben mit denen halt ein gutes Vertrauensverhältnis mhm. und kommen mit denen halt irgendwie auch in eine Synergie rein. Das finde ich super. Ich glaube, ich fände es gut, wenn wir unsere Kultur, die aktuell halt irgendwie tatsächlich spannend ist und mir auch sehr zusagt, wenn wir die halt auch im Wachstum mit mehr Leuten erhalten kriegen. Das ist irgendwie auch immer wichtig, dass man sagt, irgendwie hier gehöre ich hin. Das hat ja auch viel mit Menschen zu tun. Und da muss man immer im Wachstum aufpassen, dass das nicht verwässert eben, dass man sagt, okay, wir schaffen es auch, Leute zu finden, die dann weiterhin mhm. auch zu uns passen. Ich fände es gut, wenn wir eben vielleicht noch in den Bauen, da sind wir ja sequenziell nach einem Jahr erst fertig, wenn wir dann auf mehr Sachen noch zurückgucken können, wo wir sagen, guck mal, das haben wir alles final fertig gemacht und mhm. darauf können wir jetzt stolz sein. Mhm. Aber das ist ja auch ein bisschen das Ding, dass man sagt, guck mal, das ist unser Track Record damit. Und da wir jetzt halt erst seit Anfang letzten Jahres arbeiten, haben wir noch nicht so viel final fertig machen können. Da laufen natürlich Sachen, aber das finde ich auch cool, wenn wir dann mehr Sachen haben, wenn wir sagen, guck mal, die 20 Gebäude sind jetzt halt irgendwie die ersten, die wir gemacht haben und das sind jetzt die irgendwie anderen 20, die jetzt gerade im Bau sind und so weiter. Und Gebäude heißt jetzt nicht ein Haus, sondern auch komplexe eben. Das sind ja oft auch größere Anlagen.
Klar, klar.
Und wenn man da sagt, okay, das war schon mal echt gut, ne? Dass mhm. man wirklich das fühlt, dass man sagt, das war stark, ne? Mhm, das meine ich halt so ein bisschen.
Gut, und vielleicht noch ein Wunsch an die Politik, oder wenn du selber Politiker wärst, sagen wir mit viel Einfluss, wo also du bist jetzt Bundeskanzler oder Minister, wer auch immer, du glaubst, dass da am meisten Hebel dahinter ist, was würdest du wünschen an Regulatorik, an Veränderung, um das ganze Thema weiter voranzubleiben? Was braucht ihr?
Ja, das ist schwierig an mir, weil jeder hat gute Absichten in dem, was er tut. Es gibt ganz selten Leute, die aufstehen und sagen, heute mache ich mir was richtig Bescheuertes. Sondern die meisten Leute sagen, ich wünsche mir, dass das so für mich läuft, weil das für mich persönlich gut ist. Und ich glaube, das unterschätzen wir immer. Dann wird irgendwie oft gezeigt, ja, die anderen sind die Bösen und so. Eigentlich muss man erstmal gucken, wie kriegen wir alle in einem Topf, irgendwie, dass wir sagen, zusammen wollen wir was Gutes bewirken. Mhm. Und dafür muss man aber oft einfach auch ehrlich sein und auch sagen, okay, wir haben ein Problem und wir arbeiten daran. Und ehrlich gesagt, ich bemühe mich ganz besonders und ich glaube daran, dass wir es schaffen. Aber das ist eben halt ein frommer Wunsch, weil so funktioniert ja Politik nicht. Politik führt ja oft irgendwie zu Abgrenzung, dass man sagt, wir sind die Partei oder innerhalb dieser Partei sind wir der Flügel. Und dann muss man eben gerade die Unterschiede suchen und nicht die Gemeinsamkeiten. Von daher, ich glaube, ich wäre kein guter Politiker, weil ich halt eher probiere halt irgendwie zu gucken, was funktioniert denn, was kriegen wir denn jetzt hin? Und unter welchen Nebenbedingungen kriegen wir es hin? Das ist für mich eines der wichtigsten Mantren, dass man sagt, unter welchen Nebenbedingungen ist das möglich? Anstatt zu sagen, das geht nicht irgendwie. Und dann sage ich immer, es muss größer gedacht werden. Es muss irgendwie irgendwas noch geben, was wir nicht bedacht haben, weil irgendwie muss das doch möglich sein. Unter welchen Nebenbedingungen geht das? Und wenn wir so halt in der Politik miteinander umgehen würden, nach dem Motto, wir kriegen das ganz sicher hin, lass uns nur noch drüber reden, unter welchen Nebenbedingungen. Und ich weiß, deine Interessen sind wichtig und du hast auch recht. Das wäre ein ganz anderer Dialog, aber so funktioniert Politik leider nicht. Also würde ich mir aber wünschen, dass Politik funktioniert und halt auch die Gesellschaft. Dann hätten wir weniger Hass und weniger Ärger und wahrscheinlich auch weniger Stress und weniger Herzkrankheiten. Das ist ja unser Hauptproblem, dass wir so viele Herzkrankheiten haben. Und ich denke, das wäre halt cool, ne? Aber
wow, was für ein Schlusswort. Gut, danke. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen, was du gerne anbringen wolltest? Wo finden euch die Leute, wenn man auf dem Laufenden bleiben will?
Also man findet uns im Internet logischerweise, man findet uns aber auch auf LinkedIn, einfach, wir sind total offen, wenn man auch einfach nur Dinge diskutieren will.
Einfach anschreiben, oder?
Einfach anschreiben, total. Okay. Das machen wir öfters, dass Leute einfach sagen, hier, ich würde mal gerne das und das diskutieren, dass wir auch sagen, ja klar. Und wir, da waren auch zum Beispiel Gründer aus anderen Bereichen, auch aus anderen Startups schon bei uns und wir, die hatten dann teilweise nur ganz lose Verbindungen, aber haben wir total spannende Parallelen auch gefunden teilweise. Also ich finde einfach miteinander austauschen und schauen, wo es hinführt, ist ja auch das, was ich vorhin meinte. Man weiß nie, wozu es gut ist und wer weiß, ich bin gespannt, was wir in 2 Jahren machen zusammen.
Total gern, ja. So, das war's. Was für ein spannendes Gespräch mit Christoph von und Ensa. Vom Konzernvorstand ins Startup, vom Kapitalmarkt auf die Baustelle und vom MIT nach Berlin-Friedrichshain. Auch off-camera und off-mic wirklich ein ultra spannender Gesprächspartner. Wir haben da im Hintergrund noch einiges besprochen. Der brennt richtig für KI und auch die Wissenschaft hinter den ganzen KI-Modellen. Da konnte ich nochmal richtig was lernen und was mitnehmen. Ich finde diese Kombination aus Finanz-Know-how, Digitalisierung und auch dem Mut, nochmal ganz von vorne anzufangen, ist wirklich inspirierend, auch für mich. Und das Thema energetische Gebäudesanierung, Sanierung ist einfach ein ultra wichtiges. Das betrifft uns am Ende alle, ob als Mieter, als Eigentümer oder eben als Gesellschaft. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da, abonniert den Podcast und teilt die Folge mal mit jemandem, der in der Immobilien- oder Energiebranche unterwegs ist. Das hilft uns einfach immer, einfach unseren Content zu verbreitern und verfügbar zu machen für andere. Ihr wisst, wir sind bis jetzt komplett einfach werbefrei und da hilft euer Support nochmal besonders toll. Alle Links zu und Ensa gibt's natürlich auf deren Webseite und zu Christoph auf LinkedIn. Und ansonsten, ich packe noch ein bisschen was in die Shownotes. Schreibt uns gerne direkt auf LinkedIn oder wenn ihr Fragen, Anregungen, Rückmeldungen, Kommentare habt, dann gerne auch an die E-Mail-Adresse team@energiezone.org. Ja, soweit erstmal hier in der Energiezone. Macht's gut.